Hallo bei Irgendwas mit Menschen, dem Podcast rund um die Themen soziale Arbeit und Medien.
Es gibt so viele Menschen, wovon erkenntlich viele fremden Menschen Liebe schenken, ohne an Profit zu denken. Menschen dienen Menschen in Krisen und vielen Momenten. Menschen wenden sich Menschen zu, wenn sie frieren. Menschen spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, dass Menschen sich im Team ergänzen, wo man hingeht, sieht man Menschen, die in Richtung Frieden
dann
denken.
Dann herzlich willkommen bei IWMM Meter. Heute zu Gast Dr. Thomas Ley. Hallo Thomas.
Hallo Benedikt.
Freut mich, dass das geklappt hat. Ich habe ja schon öfter versucht, dich einzuladen und dich hier ins Gespräch zu bringen. Schön, dass das heute klappt. Anlässlich einer von der FGW veranstalteten Diskussion, wo verschiedene Professoren, Praktikerinnen, Praktiker da sind und referieren werden zur sozialen Arbeit oder sozialen Dienstleistungen 4.0, bezogen auch auf NRW. Und heute wollen wir sprechen über ein Impulspapier oder eine Expertise, die du zusammen mit Professor Dr. Udo Seelmeier erstellt hast. Aber vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, Namen kennt ihr ja schon. Wir haben auch eine gemeinsame Vergangenheit, weil wir zusammen beide an der KFH in Mainz studiert haben. Dann bin ich von da aus irgendwann an die Uni Bielefeld und habe angefangen, meine Doktorarbeit zu schreiben über IT im Jugendamt, also Falldokumentationssoftware im Jugendamt. Genau, und habe ich ein bisschen länger bearbeitet.
Wie lange insgesamt, darf ich fragen?
Naja, das zog sich dann schon fast bis ins 9. Jahr hinein, also okay. Weil ich dann nochmal einen Wechsel drin hatte und so, ne? Und vorher von der Fachhochschule kam, Forschungsmethode, ich gar nicht so viel auf der Pfanne hatte und mich dann nochmal grundsätzlich mit befasst hatte und dann nebenher noch andere Projekte hatte und so zog sich das so. Genau. An die Uni Bielefeld, dann da noch im Jugendhilfeforschungsbereich gearbeitet, die Digitalisierung immer so ein bisschen mitgetragen und auch so ein bisschen die Wellen mitbekommen. Früher hieß das noch EDV, dann IT, irgendwann hatten wir ein Buch zur Mediatisierung gemacht und jetzt heißt es auf einmal Digitalisierung. Genau, und das schwingt auch immer noch so mit, mache so auch andere Bereiche. Ich bin jetzt in so einem Praxisforschungsinstitut tätig, Kompetenzzentrum Soziale Dienste, über das ich auch diese Expertise mitgemacht habe. Und da machen wir nicht nur Digitalisierung, da mache ich auch beispielsweise ein Projekt zu schwer erreichbaren jungen Menschen im Übergang Schule-Beruf. Das ist beispielsweise ein anderes Projekt und da habe ich letzte Woche ganz viele Interviews zugemacht. Aber auch da kommt auf einmal die Digitalisierung wieder hoch, weil da alle Jugendlichen, die schwer erreichbar sind, über WhatsApp sozusagen chatmäßig angetickert werden.
Das heißt, das zieht sich so ein bisschen durch, auch vom Interesse her, von deinem Hintergrund?
Ja, genau, es zieht sich schon durch. Ich war nach der Promotion, dachte ich schon, irgendwann willst du das nicht mal ablegen, aber da kommen natürlich irgendwie auch immer so Aufmerksamkeitswellen hoch und man kommt gar nicht umhin, sich nochmal mit zu beschäftigen. Insofern zieht sich das durch, will aber jetzt auch nicht nur immer Digitalisierung denken, sondern finde es auch wichtig, das immer von der grundständigen sozialen Arbeit her zu sehen, wie du das ja hier auch immer machst, nicht nur irgendwie nerdig unterwegs zu sein, sondern das auch wirklich zu gucken, was hat das denn eigentlich mit sozialer Arbeit zu tun?
Genau, und was bringt das eigentlich für unsere Profession?
Genau.
Du hast gerade gesagt, ihr habt von EDV-Einsatz in der sozialen Arbeit, IT-Einsatz bis hin zur Mediatisierung, dann Digitalisierung. Es gibt einen neuen Begriff, manche sprechen von der Digitalität. Ist schon interessant zu sehen, welche Begrifflichkeiten dann so nacheinander Einzug halten in die Diskussion. Gut, wir wollen heute aber sprechen, weswegen du auch eingeladen wurdest, über die Expertise Informationstechnologien in der vorbeugenden Sozialpolitik, Bestandsaufnahme, Funktionen und Perspektiven. Wie gesagt, mit Udo Seelmeier zusammen verfasst. Vielleicht müssen wir erstmal eine Begriffsklärung vornehmen, nämlich vorbeugende Sozialpolitik. Was versteht man darunter?
Genau. Ja, also Udo Seelmeier und ich haben ja schon länger so ein bisschen uns mit Digitalisierung beschäftigt, aber nicht unbedingt mit dem sozialpolitischen Kontext. Und das war jetzt ja eine Auftragsarbeit in dem Sinne. Und dann haben wir uns dieser vorbeugenden Sozialpolitik versucht zu widmen. Das ist mittlerweile so ein feststehender Begriff in der Sozialpolitikforschung. Und es ist gerade in NRW durch Hannelore Kraft und Co. Auch so ein bisschen prominenter geworden. Also es gibt so ganz viele Programme, die so in diese Richtung gehen. Also kein Kind zurücklassen, frühe Hilfen ist so ein Bereich, kein Abschluss ohne Anschluss im Übergang Schule, Beruf, NRW wächst zusammen. Das sind so ganz viele Programmatiken gewesen, politische Programmatiken, die sich so ein bisschen dieser vorbeugenden Sozialpolitik zuordnen lassen. Und genau, dieses FGW hat eben auch einen Schwerpunktbereich, vorbeugende Sozialpolitik, und wollte dann von uns sozusagen nochmal wissen, naja, schaut euch doch mal an, wo eigentlich da der Link dann ist zu Informationstechnologien. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Sucharbeit in dieser Expertise. Wir haben auch ein bisschen was Empirisches da drin gemacht, da kommen wir bestimmt nochmal zu, aber dass wir uns erstmal überhaupt angeguckt haben, vorbeugende Sozialpolitik und wie kann man das dann sozusagen IT-mäßig denken. Mhm. Und genau, so ein bisschen den aktuellen Bestand sich da anzugucken und auch natürlich Handlungsbedarfe, Forschungsbedarfe aufzumachen, weil das war so eigentlich eine relativ kleine Expertise, jetzt kein großes empirisches Programm dahinter. Es ging auch so ein bisschen darauf hin zu sagen, naja, wo sind denn eigentlich Marker, die wir uns nochmal genauer ansehen müssten.
Mhm. Vorbeugende Sozialpolitik, wenn nicht in NRW unterwegs ist, kann man das vergleichen mit präventiven Ansätzen?
Genau, das ist auf jeden Fall ein großer Bereich. So ein anderer Bereich ist ja investive Sozialpolitik, aktivierende Sozialpolitik. Genau, aber ein großer Bereich ist ist Prävention. Das ist auch nie immer so ganz klar, was damit Prävention gemeint ist. Mhm. Sehr schillernder Begriff. Ja. Es gibt dann Präventionsketten und so, aber manchmal vielfach sehr unterbestimmt, was dann mit Prävention gemeint ist. Aber Prävention ist erstmal per se gut und man kann damit auch immer viel politisch gewinnen, aber es ist gerade in den Bereichen dann auch immer sehr unklar. Was ein anderer Schwerpunkt vielleicht in dem Bereich ist, dass auch nochmal so ein bisschen die Kommune als Gestalter kommunaler Sozialpolitik gesehen oder als Gestalter der Sozialpolitik gesehen wird, das ist auch so ein Schwerpunktbereich, der vielleicht durch diese vorbeugende Sozialpolitik so ein bisschen ja prominent vertreten wird. Aber es ist genau ein politischer Ansatz, der eben auch so ein bisschen mittlerweile wissenschaftlich rezipiert wird oder auch untersucht wird.
Jetzt habt ihr euch in diesem Bereich die Informationstechnologien angeschaut, im Bereich der Sozialpolitik und da auch soziale Dienste wahrscheinlich betrachtet. Kannst du was kurz zu dem Aufbau der Expertise sagen? Wie seid ihr rangegangen? Was habt ihr euch angeschaut, bevor wir auf die Ergebnisse, Kernergebnisse zu sprechen kommen?
Genau, wir haben so ein bisschen versucht, diese ganzen großen eben genannten Präventionsprogramme da so ein bisschen uns nochmal anzuschauen und zu gucken, was findet sich denn da so an Tools, IT wieder. Wir haben natürlich selbst auch so ein bisschen Feldkenntnis damit reingebracht, aber haben dann eigentlich geguckt, wo kann man eigentlich was finden. Und da haben wir dann halt genau Dokumentenanalyse gemacht, so ein bisschen Expertenkonsultation, nochmal ein paar Leute gefragt, gibt's denn da irgendwie ein Projekt, was in diese Richtung geht? Also das ist ja vielfach nicht unbedingt immer so präsent. Und dann haben wir daraufhin dann nochmal, ich glaube, 7 Experteninterviews gemacht, die so ein bisschen überhaupt nochmal die Arbeitsfelder so ein bisschen für uns abgestreift haben. Experten aus der frühen Hilfe, aus dem Übergang Schule-Beruf, aus der Sozialplanung etc. pp., um da einfach von denen nochmal so ein bisschen mitzubekommen, wo steht das Arbeitsfeld gerade, weil die Arbeitsfelder sich ja doch auch sehr sehr unterschiedlich zeigen. Genau, was gibt's für konkrete Projekte, Programme und wo sehen Sie vielleicht auch noch wo sehen Sie eigentlich noch Gestaltungspotenzial für IT in diesem Kontext? Das war so ein bisschen der methodische Hintergrund, das war es, glaube ich, was du fragen wolltest.
Genau. Und wer sich ganz grundsätzlich für die Expertise interessiert, entweder in einer Kurzversion oder auch in der vollständigen Version oder der längeren Version, die findet ihr auf der FGW-Seite, verlinke ich auch in den Shownotes, wen das interessiert. Lass uns konkret werden. Informationstechnologien, in welchen Kontexten habt ihr sie gefunden? Und ihr habt ja auch einen Ausblick gegeben, wo es wünschenswert wäre. Lass uns erstmal darüber sprechen, in welchen Bereichen ihr sie schon vorgefunden habt und wenn ja, in welchen Bereichen wie. Mhm.
Wie gesagt, das ist nur so eine, auch eine kleine Auswahl gewesen. So ging es auch so ein bisschen ja, um exemplarische Projekte, das eines der ersten Projekte war Online-System Frühe Hilfen, ist vom Landesministerium in Gang gesetzt worden, weil gerade in den frühen Hilfen schon auch so einen Bedarf gibt, dass Leute gerne eine Angebotsrecherche machen wollen. Was gibt's denn da eigentlich vom Babykurs, vom Babyschwimmkurs bis hin zu was weiß ich für Projekten sozusagen. Das Land hat dann irgendwann gesagt, wir machen jetzt entwickeln mal so einen Prototyp in die Richtung und machen dann, wie man das dann neudeutsch nennt, ein Rollout, und jede Kommune kann im Prinzip den Prototypen anwenden, kann den integrieren, kann irgendwie auch unsere Schulungskonzepte haben. Und die Idee war dann so ein bisschen so sozialräumliche, kommunale Familieninformationssysteme damit zu machen. Ist auch ein Bereich, der auch in vielen anderen Ländern gibt es, den Niedersachsen, gutaufwachsen.de oder so, oder ganz viele Kontexte. Das ist so eins der klassischen Projekte gewesen, wo auch das Land sagt, naja, vielleicht müssen wir da so ein bisschen in Vorleistung treten, Anführungszeichen, um das dann in den Kommunen wiederum als so Informationssysteme aufzusetzen. Das ist jetzt auch nichts Neues. Früher gab es immer schon Bürgerinformationssysteme zu den EDV-Zeiten vielleicht. Genau, das ist aber, gewinnt natürlich gerade auch dann so ein bisschen an Fahrt, und das passte dann da rein. Das wäre jetzt eins dieser Projekte, was wir uns angeguckt haben. War so ein anderes Tool, war das K-Kids Online-Tool beispielsweise. Das ist ein internes Tool gewesen von Kein Kind Zurücklassen, die sozusagen so eine Eigenentwicklung gemacht haben und geguckt haben, naja, wir wollen gerne sowas wie Präventionsketten, sowas wie Präventionsnetzwerke etablieren, und die versucht haben, sich darüber so ein Tool zu schaffen mit so einer Netzwerkbefragung und das im Prinzip so ein bisschen als eigene Untermauerung der eigenen Arbeit zu machen. Das haben wir uns auch angeguckt, ist wie gesagt nur intern, aber darüber hat man vielleicht auch nochmal gesehen, wo dann so Projekte Anschluss finden.
Wie würdest du grundsätzlich vielleicht jetzt nicht nur auf eure Expertise abzielen, sondern in der sozialen Arbeit, im Sozialwesen ganz grundsätzlich von außen betrachtet, jetzt ohne vielleicht die riesen Studie dazu gemacht zu haben, wie würdest du den IT-Einsatz in unserer Profession derzeit bewerten?
Ja, gute Frage, große Frage. Ja, also was so ein bisschen die Erkenntnis auch dieser Expertise war, dass wir zum einen halt irgendwie natürlich große Debatten haben über Digitalisierung, soziale Arbeit 4.0 etc. pp. Mhm. Und die Programme, die wir gesucht haben, die wir auch gefunden haben, dann trotzdem aber eher doch auf einer relativ basalen Ebene sozusagen Eingang gefunden haben. Also vielfach so unidirektionale Informationsverarbeitung, also da wird ein Portal aufgesetzt, da gibt's eine kleine Online-Beratung so, ne? Das sind jetzt keine großen 4.0 Ideen, sondern es sind basale praktische Projekte, die da irgendwie angesetzt werden. Insofern ist da natürlich noch viel Luft nach oben. Ich frage mich nur immer, welche Luft nach oben haben und wollen wir denn da eigentlich haben? Also gebrauchen wir denn IT und in welche Richtung?
Frage ich dich, wann ist IT-Einsatz in der sozialen Arbeit angezeigt?
Ja, also wir kommen da gleich vielleicht nochmal drauf zurück. Wir haben so versucht, in dieser Expertise so vier Funktionsebenen so herauszukristallisieren, die so sehr idealtypisch sind, aber auf denen man das dann, glaube ich, nochmal dann ganz gut auch immer diskutieren kann. Ich glaube, es ist halt vielfach, es ist mit vielen Erwartungen verknüpft, und meine Doktorarbeit habe ich ja zu Falldokumentationssystemen im Jugendamt gemacht, und da gibt es dann riesige Ideen, was man mit dieser Software machen könnte, und letzten Endes müssen ganz viele Leute ganz viel Daten eingeben, sind tierisch genervt über die überbordene Dokumentationsarbeit, sehen wenig Gewinn, dass sie da sozusagen diagnostisch, analytisch irgendwas aus der Software rausziehen können, sondern müssen einfach viel arbeiten, die Schreibbüros, die man früher zu EDV-Zeiten hatte, denen man gesagt hat, hier kannst du mir mal gerade den Hilfeplan schreiben, sind weggefallen, man muss es selber schreiben. Also es ist ganz viel Zusatzarbeit auch dazugekommen, und der Ertrag für die Kernprozesse sozialer Arbeit, der ist jetzt noch nicht eklatant hoch, sage ich jetzt mal etwas nüchtern so. Ne? Also es gibt keine keine Analyse-Software, wo man sagt, hier, spuck mir doch mal aus, welches Problem das ist. Wir wissen nicht, ob wir das wollen, aber zumindest der Mehrwert für die genuin fachliche Arbeit ist jetzt noch nicht überbordend hoch.
Lass uns auf die wesentlichen Funktionsbereiche eingehen, die ihr rausgestellt habt. Das ist einmal die Steuerung von Hilfssystemen, zweitens die Vernetzung von AkteurInnen, drittens die Unterstützung von Fallarbeit und viertens die Einbindung von AdressatInnen. Wollen wir einfach Reihe für Reihe durchgehen? Dann vielleicht wird's konkreter an den einzelnen Beispielen. Was ist damit gemeint? Steuerung von Hilfssystemen. Was kann ich mir darunter vorstellen und wo kommt IT vor?
Vielleicht nochmal ganz kurz als Gesamteinschätzung dieser vier Bereiche. Gerade weil es ja sozusagen auch diese Präventionsprogramme waren und auch vielfach Modellvorhaben, ist natürlich der Fokus in diesem Modellprogramm vor allen Dingen auf diesen ersten zwei Ebenen gewesen. Steuerung von Hilfesystemen und Vernetzung von Akteuren. Die anderen zwei haben wir auch immer wieder mit reingepresst. Manchmal auch, weil wir auch wichtig finden, sozusagen auch die konkrete Fallarbeit, wir hatten das gerade schon diskutiert, mit reinzunehmen und auch die Adressatin mit reinzunehmen. So ganz am Rande finde ich, dass wir manchmal aufpassen müssen, bei diesen ganzen Digitalisierungsthemen nicht eigentlich die Adressaten immer wieder zu verlieren und nicht eigentlich irgendwie auf vorgefertigten IT-Faden zu denken und eigentlich die Bedarfe und vielleicht auch die Adressaten aus dem Blick zu verlieren. Deswegen ist das auch ein Bereich gewesen, den wir immer gerne mit reingenommen haben. So, das waren diese vier in der Gesamteinschätzung. Gehen wir aber jetzt vielleicht auch nochmal einmal durch. Also genau, Steuerung von Hilfesystemen. Das war so eine Funktion, die wir beschrieben haben. Also wir sind, wie gesagt, vier idealtypische Funktionen, die dann auch immer noch mal ganz unterschiedlich aussehen können und ganz unterschiedlich auf der jeweiligen Praxisebene dann auch irgendwie sich zeigen. So, aber wir haben dann versucht, das sozusagen noch mal eine Ebene höher zu hieven. Und bei diesen Hilfesystemen, Steuerung von Hilfesystemen, gibt es halt sozusagen die erste Ebene. Das ist klassische kommunale Sozialplanung. Da gibt es dann sowas wie kommunales Bildungsmonitoring, in diese Richtung, wo ganz viel versucht wird mittlerweile, ja, im Prinzip sich eine große Datenbasis zu schaffen auf kommunaler Ebene, wo versucht wird, dann Sozialräume zu identifizieren, Zielgruppen zu identifizieren und da wird relativ viel auch reingebuttert sozusagen. Das ist jetzt IT-mäßig gar nicht so wegweisend, aber ich glaube, das ist eine große Managementaufgabe, da überhaupt so viele verschiedene Datenvarianten zusammenzubringen. Das hatten wir uns angeguckt und da gibt es den neuesten heißen Scheiß, der dann halt mit der Sozialplanung verbunden wird. Das ist, wir hatten das im Vorgespräch schon kurz gehabt, georeferenzierte Sozialplanung, also wo im Prinzip georeferenzierte Daten halt nochmal mit kommunalen Daten verschnitten werden und dann da sehr detaillierte, kleinräumige Analysen gemacht werden, wie beispielsweise, wo ist der beste Platz für eine Kita, wie können wir Sozialräume identifizieren, die scheinbar benachteiligt sind, das ist dann auf bestimmte Indikatoren zurückgezogen und so. Ja. Kann man lange drüber debattieren, aber das ist so ein Bereich, der bei dieser Steuerung von Hilfesystemen mit dabei ist.
Um es vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, also ein Brennpunkt, einen sogenannten Brennpunkt ausfindig zu machen, bevor es einer ist?
Das wäre ein bisschen Zukunftsmusik. Das ist derzeit irgendwie noch nicht so da, weil es natürlich doch eher amtliche Daten sind, irgendwie ALG2-Daten. Welche Altersgruppen, wie viele Junge, wie viele Neugeborene, Migrationshintergrund. Das sind vielfach auch ganz statistische Indikatoren, die da angesetzt werden. Dann ist auch mal die Frage, wie wird er jetzt als benachteiligt markiert, weil eben das sozusagen bestimmte Indikatoren dahinter sind. Aber das ist natürlich mit einer großen Datenbasis, lässt sich da auch viel rumspielen und nicht immer nur zum Guten, aber durchaus auch was, wo man dann nicht hintergehen kann. Genau, aber weil du fragtest, geht das denn eigentlich irgendwann in so eine Richtung der Modellierung, da ist es glaube ich noch nicht, aber es kann natürlich, je größer die Datenbasis ist und Stichwort Big Data, wir kommen da vielleicht nachher nochmal zu, kann man natürlich da schon auch prospektiver eigentlich dann irgendwann mit den Daten umgehen.
Nur um das reinzuwerfen, ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, aber es gibt eine Dokumentation und zwar zum Thema Pre-Crime, die eben eine gewisse Datenbasis nutzt, um Verbrechen zu verhindern, die noch nicht passiert sind. ist jetzt sehr dystopisch und vielleicht in dem Bereich noch weit weg, aber es hat ja auch ethische Implikationen. Mhm. Habt ihr euch die angeschaut oder wäre das eine eigene Forschung, die dort genau hingucken müsste?
Also wir haben uns die in der Expertise immer wieder angeguckt. Also gerade so am Ende haben wir wir haben natürlich einerseits diesen praktischen Kontext gehabt, was gibt's gerade, und dann hatten wir nachher so einen Exkurs drin gehabt, Sozialpolitik 4.0, mhm. und der schwankt dann schon zwischen utopisch und dystopisch sozusagen, mhm. Weil man da, da war schon im Prinzip auch die Grundlage für uns immer, dass auf jeden Fall diese ethischen Fallen sich mindestens anzugucken, ne? Also Pre-Crime, Predictive Policing ist so ein Begriff, wo man vorausschauend versucht zu erkennen, wo jetzt eingebrochen werden könnte, wo eben welche Sozialräume kippen könnten. Also das sind dann so solche Debatten. Algorithmisierung von Entscheidungsprozessen, das sind dann sehr weitreichende Debatten, wie man vielleicht auch nochmal gesondert führen müsste, die aber irgendwie immer mehr auf uns zukommen, die so ein bisschen in der sozialen Arbeit vielleicht auch erst nochmal so mitschwingen und noch nicht so ganz faktisch sind, aber wenn wir über den großen Teich drüber gucken, du hast das eben genannt, Pre-Crime oder Prognosesoftware, die in Amerika, oder Kinderschutzsoftware, dann ist das nicht mehr ganz so weit weg auf jeden Fall.
Und wenn wir nach China schauen, dann haben wir Social Scoring mit drin. Und muss man auf jeden Fall drüber diskutieren. Aber die Steuerung von Hilfesystemen ist eher auf einer höheren Ebene angesiedelt, du hast es gesagt, also auf der Ebene der Sozialpolitik, ob kommunal oder die des Bundeslandes oder Landes anzusehen. Dann habt ihr euch noch was anderes angeguckt, nämlich die Vernetzung von Akteuren, Akteurinnen. Welche Bereiche habt ihr da ausfindig machen können? Wo kommt dort IT zum Einsatz schon?
Vielleicht doch nochmal ein letzter Satz zu dieser Steuerung von Hilfesystemen, weil zumindest ein großer Bereich dabei ist auch noch sowas wie Programmmonitoring. Also man sieht das ja gerade in diesem politischen Kontexten, dass es viele Modellprogramme gibt, und über diese Modellprogramme werden natürlich auch vielfach Software gemacht, beispielsweise Jugendmigrationsdienste, Kompetenzagenturen, das sind immer solche Bundesmodellprogramme, Landesmodellprogramme gibt es eben auch, die dann eigentlich auch sich so eine eigene IT-Infrastruktur schaffen und die darüber auch so ein bisschen dann reinkommt und wo dann Sozialarbeiter auch mitarbeiten müssen und die auch so ein bisschen in diese Richtung Steuerung von Hilfesystemen abzielt. Okay. Aber genau, zurück zur Vernetzung von Akteuren. Das war auch ein wesentlicher Bereich, den wir da wiedergefunden haben. Ist natürlich auch irgendwie klar, wenn das Modellvorhaben sind, dann was Neues, Innovatives ist, muss man sich da vielleicht auch nochmal ganz anders vernetzen. Es gab da viele Projekte, die so in Richtung Expertenvernetzung gingen, so ein Fachforum kommunale Koordinierung bei kein Abschluss ohne Anschluss. Einfach so Programmvernetzung oder auch Expertenvernetzung, wo es so ein bisschen um Peer-Learning geht, wo es aber eben auch so ein bisschen darum geht, Programme darüber zu forcieren. Vernetzung von Akteuren ist dann eben vor allem auf so einer Fachkräfte- und auf Programmebene und sehr viel weniger eigentlich nochmal auf so einer Fallebene. Das ist auch wir haben auch viele Entwicklungsbedarfe da markiert in dieser Expertise, und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo es eigentlich in der sozialen Arbeit, wir kommen auch gleich bei dem nächsten Punkt nochmal dazu, eigentlich, glaube ich, auch noch Luft nach oben ist. Wie kann man eigentlich Vollkooperation gestalten über das Netz, über Software, wie auch immer sozusagen? Das ist auch eine heikle Debatte, weil es dann natürlich auch wieder so oder so berufsethische Dimensionen dazu gibt, aber wir hatten ein Projekt dabei, Portfolio-Instrument im Übergang Schule-Beruf, das jetzt auch versucht wird, eben auch als E-Portfolio-Instrument zu machen, wo im Prinzip auch versucht wird, dann halt junge Menschen, Ausbilder und alle möglichen sozusagen zusammenzubringen, Bildungsträger. Und darüber findet natürlich auch so eine Fallkooperation statt. Es sollen alle irgendwie an dieser Schnittstelle zusammenarbeiten. Und das ist zumindest auch noch was noch mehr kommen wird, was wir da zumindest auch nur noch mal markiert haben. So.
Aber ich habe den Einsatz schon dort tatsächlich feststellen können, dass es den gibt, auch mit Unterstützung von IT.
Also es gibt schon so ein paar E-Portfolios deutschlandweit bei diesem Portfolio-Instrument Jobmappe NRW, so wie das heißt. da gab es das eben noch genau nicht, weil eigentlich, also das zeigt eben genau wieder die Diskussion, wie sie gerade eben hatten, die schon 2009 einen Expertenworkshop dazu gemacht haben, wollen wir das digitalisieren, und eigentlich vor allem der Datenschutz, Datenschutzbedenken gesagt haben, nee, eigentlich wollen wir sozusagen diese Datenkrake nicht generieren und das vielleicht doch nochmal analog belassen. So, es gibt jetzt gerade dann doch wieder die Debatten, das E-Portfolio dann da irgendwie aufzusetzen. Deswegen haben wir uns das eigentlich angeguckt, weil es die Debatten gibt, das dann doch wieder in so digital zu transformieren sozusagen.
Vielleicht müssen wir einen Begriff klären für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir alle mitnehmen, und zwar E-Portfolio.
Genau. Immer wieder klären. Ich bin bei solchen Sachen dann immer sehr schnell. Genau. E-Portfolio ist so ein bisschen die Zusammenstellung, oder das Portfolio kennt man ja vielleicht auch aus dem Studium oder aus anderen Bereichen, ist so ein bisschen die Zusammenstellung formeller und informeller Kompetenzen, die dann über dieses Portfolio-Instrument läuft. Das ist so Übergang Schule-Beruf, also U25 Jugendliche, die noch auf der Suche sind. Und da wird versucht, dann in der Fallarbeit zu sagen, naja, wo sind deine Stärken, deine Schwächen? Lass uns das doch mal irgendwie in diesem Portfolio hier zusammenbringen. Und das eben dann genau irgendwann zu digitalisieren. Und es gibt ein Projekt, das haben wir uns nicht genauer angeguckt, aber das ist so ein ausbildungsbegleitendes Berichtsheft, was eigentlich online geführt wird und wo im Prinzip alle drauf zugreifen, der Auszubildende da so ein bisschen seinen Wissensstand formuliert und dann auch die verschiedenen Lernorte, so heißt das dann im Berufsbildungsbereich, da drauf zugreifen können.
Dann lass uns doch schauen auf die Unterstützung der Fallarbeit, auch ein Bereich, den du durch die Falldokumentation und deine Doktorarbeit genauer schon betrachtet hast. Was habt ihr feststellen können? Was wäre der Wunsch? Wo soll es hingehen?
Das ist auf jeden Fall ein Bereich, der jetzt in der Expertise, in Anführungszeichen empirisch, am wenigsten vorzufinden ist, weil wir auch den Fokus da vielfach nicht drauf gesetzt hätten und wir da wirklich auf die kommunale Ebene hätten gehen müssen, gucken können, wie ist die Jugendhilfe da und da aufgestellt, wie ist andere Arbeitsbereiche, wie sind die da aufgestellt? Und das hätte natürlich die Arbeit da irgendwie weit überfordert. Und das ist auch vielfach ein Bereich, den wir vorher auch schon mal bearbeitet haben und den wir da mit einbringen wollen und wir den auch einfach wichtig fanden, um die Professionellen, die Fachkräfte da auch eben mit reinzunehmen und das nicht nur auf so einer politischen Ebene zu verhandeln und Steuerung, Vernetzung, und dann wird ganz schnell irgendwie die Basisarbeit dann vielfach vergessen. Genau, da haben wir so ein bisschen auch nochmal uns vielfach den Bereich von Kinderschutz, frühe Hilfen angeguckt, in diesem Unterstützung von Fallarbeit, jetzt nicht empirisch, aber eben auch nochmal über Daten, die wir da so kennen, weil es ja gerade im Kinderschutz da auch Meldesysteme gibt, Falleinschätzungen, Einschätzung von Kindeswohlgefährdung, also auch ein ganz tricky Bereich eigentlich. Das hatten wir uns nochmal angeguckt, was gibt's dann eigentlich gerade für Instrumente. Früher waren das klassische Formulare und die werden mittlerweile auch alle digitalisiert und es gibt komplette Meldesysteme, wo dann jeder eintragen muss, wer was gesehen hat. Das hatten wir da so ein bisschen uns angeguckt und da wird es eben ethisch auch nochmal, berufsethisch auch nochmal brisanter, und wir haben das so ein bisschen dann ausdifferenziert Richtung Falleingangssysteme, Falleinschätzungen und Hilfeplanverfahren. Das waren im Prinzip auch nur Sachen, die wir aufs Tableau gebracht haben, aber uns nicht genau angeguckt. Aber wir finden auch, dass man da auf jeden Fall forschungsentwicklungsmäßig noch eine Menge tun müsste, weil sich vor Ort ganz viele Systeme entwickeln, aber man überhaupt nicht weiß, was denn da eigentlich passiert. Ganz viele Leute geben Daten ein, aber wir wissen gar nicht unbedingt, was denn eigentlich Effekte sind von diesen Fallinformationssystemen vor Ort.
Und ich kann mir vorstellen, dass es auch Parallelstrukturen gibt zwischen Softwareentwicklung und Einsatz von IT und Software. Und ich habe aus der Praxis gesehen häufiger den Eindruck, dass es, zumindest wenn Kolleginnen und Kollegen berichten, eher so das Gefühl vermittelt wird, es ist so übergestülpt. Also der Entwicklungsprozess auch von IT-Systemen, du hast es vorhin angesprochen, von der Basis, dass sie mitgenommen wird, ist eher selten der Fall, sondern eher top-down wird das implementiert. Wie ist da deine Einschätzung?
Genau, sehe ich ganz ähnlich. Und Da könnte man jetzt ganz lange drüber ernsthaft debattieren. Wer ist eigentlich dafür zuständig, Software für die soziale Arbeit zu entwickeln? Sind es marktwirtschaftliche Unternehmen, die irgendwas anbieten? Ich kaufe das ein und sage, das passt mir nicht. Müsste eigentlich nicht die Wissenschaft soziale Arbeit irgendwie sehr viel genauer da reingehen und sagen, wir entwickeln prototypisch etwas? Auch eine heiße Debatte. Viele viele Wissenschaftlerkollegen würden mir jetzt an die Gurgel springen und sagen, ich bin doch nicht dafür da, solche lapidaren Informationssysteme zu entwickeln. Oder sind es eigentlich Sozialarbeiter vor Ort, die sowas mitentwickeln müssen? Auch das ist eine spannende Idee, aber müssten die nicht eigentlich sich um Klienten kümmern und nicht eigentlich um ihre IT-Infrastruktur, die sie sich so da herausbilden? Also das ist, genau, das ist eine Frage, die sich da, die man, wie gesagt, sehr lange diskutieren könnte. Ich bin da auch ein großer Fan von Open Source in der sozialen Arbeit. Wir hatten eben auch schon darüber gesprochen, gibt es einen riesigen Softwaremarkt mittlerweile, wo dann Jugendämter oder auch andere sich was einkaufen und das ein bisschen adaptieren, natürlich auch so Customizing-Prozesse da haben. Aber eigentlich müsste man, das zumindest mal eine Idealvorstellung, Open-Source-Projekte haben, wo natürlich auch irgendwie dieser Entwicklungscharakter irgendwie nochmal neu gedacht wird in der sozialen Arbeit und man vielleicht irgendwie sieht, die und die haben das so gemacht, wir würden das gerne adaptieren, aber in dem Bereich nochmal ändern. So, also ich finde, dass ist marktwirtschaftlich sehr stark durchdrungen und ich würde mir wünschen, da auch irgendwie Entwicklungsprojekte von Wissenschaft, Praxis und vielen anderen da eigentlich nochmal im Blick zu haben, weil das wird natürlich irgendwie, ist eine Basis, hinter die wir nicht mehr zurück können. So.
Du sprichst was Spannendes an, Open Source. Ich finde, jedes Projekt, was mit öffentlichen Geldern hantiert und Software in Auftrag gibt, sollte Open Source oder eine Lizenz nutzen, die der Gemeinschaft wieder zur Verfügung gestellt wird. Und deswegen vielen Dank, dass du es auch so siehst. Es gibt da eine schöne Seite, ich weiß, jetzt komme ich nicht auf die Domain, auf den Domainnamen, ich verlinke sie euch in den Shownotes, die eben genau das für alle staatlich in Auftrag gegebenen Projekte fordert. Schöne Seite, guckt sie euch an und setzt euch auseinander mit freien und freieren Lizenzmodellen.
Ich würde es sogar nochmal erweitern und sagen, nicht nur Open Source, sondern auch Open Education, Open Access. Wir hatten das eben debattiert, wie kommt man eigentlich an wissenschaftliche Ergebnisse dran? Ich bin da in Communities unterwegs, wo ich da sehr leicht dran komme. Jemand, der von außen kommt, kommt da sehr viel schwieriger dran. Auch Wissenschaft müsste sehr viel mehr Open Access machen. Wir haben uns da auch irgendwie so ein bisschen zu sehr an Verlage dran gehangen, die auch marktwirtschaftlich operieren. Ich will die jetzt gar nicht schlecht reden. Genau, Open Education wäre der andere Bereich, den man auch gerade für soziale Arbeit nochmal nutzbar machen könnte.
Lass uns gegen Ende zu der Einbindung von Adressatinnen und Adressaten kommen. Das habt ihr auch noch als Funktionsbereich herausgearbeitet, herausgestellt. Was seht ihr da? Was habt ihr da gesehen?
Wenig haben wir da gesehen. Und wir haben den Bereich mit reingebracht, weil wir den wichtig finden und man viel IT-Digitalisierungssachen nochmal mehr von den Adressaten her denken müsste. Was wir so gesehen haben, das habe ich eben auch schon mal thematisiert, Familieninformationssysteme, sehr basale Systeme, die so ein bisschen auf Angebotsrecherche, Buchungsportale, sowas in die Richtung gehen. Der ganze Bereich E-Government, den haben wir da so ein bisschen mit reingenommen. Das ist sehr stiefmütterlich eigentlich noch behandelt in Deutschland. Es gibt da wenig, die da sich mit beschäftigen und es wird ja immer wieder nach vorne gebracht und wir haben jetzt eine Staatsministerin für Digitalisierung und E-Government ist jedes Jahr kurz vorm Durchbruch und man kann diese Jahre schon an zwei Händen abzählen sozusagen. Also der ganze Bereich E-Government, Beantragung von Geld, Sachdienstleistungen, auch das wäre was wichtig wäre und was man auch mit sozialer Arbeit nochmal mehr verlinken müsste. Also genau, und dann wäre so der letzte Bereich, das hatten wir eben schon mal so ein bisschen diskutiert, E-Portfolios, also die Koproduktion in der Dienstleistungsbeziehung, Genau, das wird auch, wie gesagt, ist nicht einfach und ich bin auch keiner, der sagt, macht jetzt mal E-Portfolios, macht jetzt mal E-Government. Auch da sind ganz viele Fallen, über die man drüber springen muss oder die man zumindest bedenken muss. Aber eigentlich wäre da noch sehr viel mehr Potenzial, Gestaltungspotenzial auch, sozusagen da nochmal mehr den Klienten, die Adressaten mit reinzudenken. Genau, das war im Prinzip auch, wie gesagt, auf einer sehr basalen Ebene, was wir da wiedergefunden haben und wir haben nachher so einen Ausblick gehabt und da war so ein bisschen die Idee, so ein bürgerorientierte digitale Anlaufstelle zu haben. Mhm. Also wo man, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Online-Beratung mit reinpackt, wo man Informationsseiten natürlich mit drin hat, wo sozusagen auch auch so eine kommunale Sozialarbeitslandschaft sich nochmal anders darstellen kann. Das gibt's ja mittlerweile schon mehr und mehr, aber auch da ist, glaube ich, noch Luft nach oben.
Mhm. Das heißt, Conclusio. Was habt ihr vorgefunden insgesamt? Viel Entwicklungsbedarfe. Es gibt schon einiges. Es gibt auch Parallelstrukturen. Kannst du es nochmal zusammenfassen, was so der Gesamteindruck war von der Arbeit, die ihr gemacht habt, von dem Feld Informationstechnologien in der vorbeugenden Sozialpolitik? Mhm.
Kurze Eingrenzung vorab, wie gesagt, das ist so ein Blindflug gewesen, ein Vogelflug, ganz schnell mal über NRW drüber geflogen. Insofern ist das jetzt auch, kann man es nicht nur generalisieren, aber es ist, wenn ich das etwas platt sagen darf, nicht unbedingt soziale Arbeit 4.0, sondern vielleicht eher nochmal soziale Arbeit 2.0. Es gibt viele Informationsportale, wie viele Experten uns immer gesagt haben, die Digitalisierung nimmt an Fahrt auf. Aber es sind jetzt auch viele kleinere Praxisprojekte. Es sind jetzt auch noch nicht die ganz großen Linien, die damit verfolgt werden. Insofern ist das Thema, glaube ich, überall präsent. Das zeigt sich vielleicht auch nochmal heute in dieser Veranstaltung, die wir da debattieren. Und Digitalisierung, wie du ja weißt, ist überall Thema. Aber im Prinzip ist es so ein bisschen noch vielfach auf der Ebene von Informationsbereitstellung, so ein bisschen Informationsbearbeitung. Aber der produktive Kern, den man vielleicht mit sozialer Arbeit nochmal mit Digitalisierung nochmal anpacken könnte, steht noch aus.
Okay, gut. Zum Schluss würde ich dir gerne die Gelegenheit geben, wenn du das magst, wer sich mit Informationstechnologien, Digitalisierung, Digitalität, Mediatisierung, EDV, IT-Einsatz in der sozialen Arbeit auseinandersetzen will, und zwar auf einer eher wissenschaftlichen Ebene. Was sind deine Top 3 an Quellen, wenn man sich reinlesen will in diese Thematik? Hast du da irgendwelche besonderen Empfehlungen, die du aussprechen kannst, oder irgendwelche Quellen, Internetseiten, wo es sich lohnt, hinzusurfen?
Ja, genau. Es soll jetzt nicht zu viel nach Eigenlob dann stinken, aber wir haben zumindest, das hast du am Anfang erwähnt, ein Buch geschrieben, Mediatisierung in der sozialen Arbeit oder Mediatisierung der sozialen Arbeit und in der sozialen Arbeit. Da haben wir so ein bisschen versucht, das Tableau dann nochmal aufzumachen. Da geht es so ein bisschen um IT in der Organisation, IT in der Beratung und IT in der Dokumentation, genau. Mhm. Das ist so ein Buch, wo vielleicht eine ganze Menge drin steckt, wo man sich so ein bisschen mit befassen kann. Dann gibt's so eine Mailingliste Sozialinformatik, die leider auch ich mit anderen mit ins Leben gerufen habe. Kann man auch nochmal in den Shownotes verlinken. Mhm. Eine kleine Liste, die jetzt aber sozusagen vielleicht eher nochmal diesen wissenschaftlichen Bereich abdeckt. Es gibt ja viele andere Facebook und ähnliche Gruppen, aber das wäre so ein Bereich, wenn man sich vielleicht wissenschaftlicher mehr damit beschäftigen will. Das wären die zwei. Bei der dritten müsste ich jetzt vielleicht nochmal genauer überlegen. Entweder liefere ich die nach. Es gibt sonst die, was es vielleicht noch gibt, auf internationaler Ebene gibt es die HUSITER, Human, die Information Technologies in Human Services, also eine Mailingliste, aber auch eine Reihe von Fachtagungen, die international eigentlich sich immer mit dem Bereich beschäftigen. Sehr unterschiedlich, da kommen dann Leute von Hongkong, von Amerika, die nächste findet in Dublin statt. Da kommen ganz unterschiedliche Leute zusammen, da ist auch nochmal Medienpädagogik, soziale Arbeit mehr zusammengedacht. Mhm. Das ist vielleicht noch so eine internationale Ressource, wo man nochmal auch einen ganz anderen Einblick in in die Digitalisierung bekommt.
Super, das kommt in die Shownotes. Ich verlinke euch das Buch, die Mailinglisten, die zwei, die du genannt hast. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Bin sehr auf heute Abend gespannt, deinen Input und die weiteren Diskussionsbeiträge. Danke, dass du bei mir zu Gast warst.
Ja, vielen Dank.